Herzlich willkommen zu Folge 3 im Sangokai Reefers Podcast. Wir haben heute, wie auch schon zum letzten Mal, einen Gast, den Peter Müller. Dominik ist auch dabei, wie immer. Hallo Dominik, hallo Peter.
Moin.
Hi Jörg.
Hintergrund des Podcast-Themas heute ist, dass der Peter eine Beckenumgestaltung plant und wir darüber ein bisschen diskutiert hatten. Und wie wir es schon ein paar Mal jetzt gesagt hatten, im Podcast wollen wir auch so Themen aufgreifen, die in der Beratung so aufkamen oder die halt in Gesprächen mit Aquarellern aufkamen. Und das schließt sich so ein bisschen an die Folge 1 an, die wir ja schon hatten. Das war die erste mit dem Thema Beckenumgestaltung, Riffumgestaltung. Was gibt es so für allgemeine Dinge zu beachten? Und heute werden wir ein bisschen konkreter werden. Es geht hauptsächlich um das Thema Nitrifikation. Ganz altes Thema, vermutlich genauso alt wie die Aquaristik an sich schon. Und Peter hatte da ein paar Fragen gestellt. Peter, erstmal vielen Dank, dass du dabei bist. Das ist immer schön, wenn man gerade dann auch solche Dinge dann face-to-face im Podcast ist vielleicht ein bisschen übertrieben gesagt, aber direkt besprechen kann, dass du ein bisschen so die Bedenken und die Gedanken, die du hast, hier dann auch darstellen kannst. Kannst du vielleicht nochmal kurz erklären, wie kamst du dazu? Was hat es mit der Beckenumbau oder Umgestaltung auf sich und wo sind genau deine Gedanken Richtung Nitrifikation?
Sehr gerne, also vielen Dank für die Einladung. Also ich mache das Ganze jetzt knapp ein Jahrzehnt und mein Becken habe ich mit einem künstlichen Gestaltungsmaterial aufgezogen. Steht jetzt 2 Jahre, ist SPS dominiert und es haben sich mit der Zeit ein bisschen Probleme gehäuft, vor allem diverser Algenwuchs, der nicht wirklich in den Griff zu kriegen war. Und von daher war die Überlegung da, auf ein anderes Dekomaterial zu wechseln. Und die Problematik war eben so ein bisschen, dass ich nicht wusste, wie gehen wir es jetzt am besten an. Ja? Es bestehen einige Erfahrungswerte so ein bisschen natürlich. Ich hatte diverse Umzüge selbst schon und auch immer wieder das Problem, dass mein Nitrit und Ammonium eben messbar war und dass ich der Meinung damals war, es würden deswegen meine Verluste der Fische eventuell zustande kommen. Und ich wurde dann hingewiesen auf den Vortrag von Dr. Tim über nitrifizierende Bakterien. Der Tipp kam ein bisschen von einem bekannten Korallenzüchter, dem Ali Akil. Der hat gemeint, schau dir den Vortrag doch mal an und überleg dir mal, ob du das vielleicht machen möchtest. Ja? Und letztendlich geht es dabei darum, wie kann ich dafür sorgen, dass eben diese Nitrit- oder Ammonium-Peaks, die aus seiner Aussage ursächlich für den Fischverlust sind, wie kann ich das ausmerzen, indem ich eben nitrifizierende Bakterien wirklich vorher gezielt animpfe und anzüchte mit Ammoniumchlorid. Was die da letztendlich machen und auch dieser Vortrag letztendlich von der Magna 2019 aussagt, ist, dass man Ammoniumchlorid dosiert und nachdem die nitrifizierenden Bakterien ja substratgebunden sind, die mit so einer Art, ja, so schaut ein bisschen ähnlich aus wie Zeolithpulver letztendlich, auf denen die Bakterien aufgebracht sind und ja, und dann wird erstmal wirklich gezielt das Ammonium damit abgebaut und Nitrit messbar gemacht letztendlich. Und man wartet dann eigentlich nur, bis auf der Nitritseite das Ganze auf Null fällt, dosiert dann eben nochmal am besten die Hälfte der vorherigen Dosierung des Ammoniumchlorids, wartet dann nochmal, bis das Ganze auf Null fällt, um praktisch diese Bakterienstämme, diese beiden Stämme zu trainieren oder zu bilden und schmeißt dann eigentlich sofort den ganzen Fischbestand rein ins Becken und guckt, wo die Nährstoffe landen und entscheidet danach erst, welche Korallen jetzt rein können, mit welchen man anfangen kann, wo man von den Nährstoffen her landet. Und das stand für mich halt im Konflikt ein bisschen.
Ja. Das ist also erstmal werden wir den Vortrag auf Social Media, auf den jeweiligen Plattformen, wo wir den Podcast dann auch ein bisschen verbreiten, mal verlinken, zumindest namentlich so erwähnen, dass ihr den alle googeln könnt. Ist ein YouTube-Vortrag von der Magna 2019, wie Peter schon sagte. Es ist, einerseits muss ich jetzt auch schon noch dazu sagen, es kann sein, dass wir in dem Podcast über bestimmte Firmen oder von mir aus auch Produkte sprechen. Das heißt, dieser Podcast ist Werbung. Ne? Eigentlich sollte ich das am Anfang sagen, aber es rutscht mir immer wieder durch, weil wir schon bemüht sind, eigentlich einen produktfreien Podcast zu machen, der um sachliche Themen geht. Ich habe mir den Vortrag natürlich angehört. Vielen Dank erstmal noch, Peter, für den Link, weil den kannte ich so jetzt auch nicht. Ich vermute auch mal, dass es eine Vorgehensweise ist, die in Deutschland ich will jetzt nicht sagen, gar keine Rolle spielt, aber ich kenne persönlich niemanden, der es so macht und auch nicht viele, die überhaupt Kontakt jemals eben zu dieser Cycling-Methode hatten. Also Dominik, vermutlich wird es dir auch so gehen, oder?
Ja, genau. Wir haben das ja vorhin kurz schon angesprochen. Ich finde es mega spannend, dass man auch mal wieder drüber spricht. Also, gefühlt ist das so ein bisschen eingeschlafen und jetzt wird das gerade so ein bisschen, also jetzt durch diesen Podcast wahrscheinlich auch wieder ein bisschen wach. Finde ich gar nicht so schlecht, aber genau, also keine Berührung eigentlich.
Man, ja. Genau. Also ich meine, also im Sangoku-Kai-System selbst habe ich eben halt mit dem Startdosierplan beziehungsweise auch mit den Startprodukten dann auch eine Nährstoffzufuhr, die auch natürlich in die Richtung geht, dass man eben verschiedene Stickstoffverbindungen, vor allem dann aber für Korallen zur Verfügung steht und die Bakterien oder die mikrobielle Entwicklung, die läuft sozusagen parallel. Ich werde da nachher bestimmt auch noch ein bisschen mehr drüber zu erzählen. Erstmal noch, Peter, grundsätzlich die Angst wiederum vor einem Ammoniak oder beziehungsweise Nitritpeak, die steht erstmal, ja gut, also es ist ein Thema, das steht in jedem Lehrbuch. Die ist bei dir aber schon so, dass du sagst, in den verschiedenen Stadien deiner Umbauten, ne, am Aquarium selbst, ist es immer wieder aufgetreten, dass du entsprechend auch Probleme im Becken hattest, sei es an Korallen oder an Fischen. Das ist so richtig, das habe ich richtig verstanden. Ne?
Ja, genau. Ich hatte insgesamt 2 Umzüge und bei beiden Umzügen konnte ich danach relativ schnell auch erhöhte Werte messen, sowohl Ammonium als auch Nitrit. Und relativ schnell auch nach dieser Messprozedur habe ich also schnelles Atmen der Fische festgestellt und manche davon sind mir auch wirklich dann gestorben. Und von daher lag natürlich die Abhängigkeit davon nahe, dass ich halt gedacht habe, okay, du musst dafür sorgen, dass beides wirklich möglichst nicht nachweisbar ist. Und daher eben der Gedanke, mit dem Ammoniumchlorid und diesem Cycling, wie die Amerikaner das nennen, das Gestein so vorzubereiten, dass es nicht auftritt. Dass die Oberflächen einfach so benetzt sind mit den Bakterien, dass es gar nicht erst auftritt. Das war der Hintergedanke.
Da muss man auch jetzt noch wirklich zum Verständnis dazu sagen, das Cycling passiert, bevor überhaupt irgendwas Lebendes ins Becken kommt. Ne? Also hier der Dr. Hovanek, glaube ich, postuliert das auch so, dass gerade nitrifizierende Bakterien unter einer niedrigeren Salinität besser anwachsen, beziehungsweise sich schneller vermehren, häufiger vermehren, ja, oder also häufiger teilen. Und dass er auch empfiehlt, zum Beispiel erstmal nur mit einem eigentlich tatsächlich ja brackigen Wasser oder nur mit 18, 20 PSU zu starten. Es hat also nichts mit einem laufenden System zu tun. Es ist tatsächlich einfach Konditionierung von Steinen, von mir aus gerne, so habe ich es zumindest verstanden, im Becken selber. Aber das kann auch in irgendeinem anderen Behälter außerhalb des nachher eigentlichen Beckens sein. Ne? Also das nochmal vorweg. Also niemand sollte jetzt in ein laufendes System Ammoniumchlorid reinkippen ohne Ende. Vor allem nicht in dieser Frequenz und dieser Konzentration, um Nitrifizierer zu züchten. Ne? Das ist halt auch so ein Punkt, wo ich sagte, so, was machen die da genau? Und kam dann natürlich im Verständnis erst später so ein bisschen drauf, dass, oder im Laufe des Vortrags drauf, dass die, okay, die machen das alles vorher. Ne?
Ja, das, richtig. Es ist auch ein bisschen befremdlich, dass er da in dem Vortrag eigentlich auch klar aufzeigt, dass es Bakterienstämme eben gibt, also nitrifizierende Bakterien gibt, die letztendlich bei höherer Salinität sehr viel schlechter zurechtkommen und deswegen fährt am Anfang eine sehr niedrige Salinität und hebt die erst letztendlich, wenn es zum Besatz gehen soll. Und das ist für mich natürlich auch so ein bisschen ein Fragezeichen gewesen, weil ich gedacht habe, ja gut, warum soll ich mir jetzt Stämme heranzüchten, die bei den eigentlichen Salinitätsverhältnissen nicht mehr gut klarkommen? Enden die dann als Mulm oder sind die dann letztendlich nicht zu gebrauchen? Warum mache ich es dann? Auch die Temperaturanhebung auf, ich glaube, 29 Grad umgerechnet, ist auch nur darauf ausgelegt, möglichst schnelle Reproduktion zu erreichen. Und ja, auf den ersten Blick klingt sinnvoll, auf den zweiten Blick ein bisschen widersprüchlich. Und daher auch meine Frage, warum du da wenig Gewicht drauf legst, auf die Bakterien in dem Sinn.
Also, es sind so ein paar Sachen, die mir, also den Vortrag an alle ihr da draußen in der Community, der ist natürlich auf Englisch. Ich empfehle den anzuhören, weil der weiß schon ganz genau, wovon er spricht. Das ist ein Mikrobiologe, der seit, was sagte er, 20, 30, 40 Jahren nichts anderes macht als Nitrifizierer züchten. Wenn man sich den Vortrag anhört, so ging es mir zumindest, kommt das auch klar raus. Er hat einen Riesenspaß daran, in seinem Aquarium Nitrifizierer zu züchten. Also er erwähnt auch mal Fische und er erwähnt auch mal Korallen, aber er redet, gut, das ist das Thema, aber er redet 30 Minuten. Ich finde durchaus auch an einigen Stellen begeistert darüber, dass er Nitrifizierer im Becken hat. Und ich denke so, okay, jeder hat so seinen Fokus. Der eine mag lieber Korallen, der andere lieber Fische. Manche mögen beides. Aber dass jemand sagt so, ich finde Nitrifizierer mega. Von mir aus muss nichts anderes im Becken sein. Das fand ich schon so ein bisschen, okay, weitergedacht, aber ganz witzig. Das kommt schon raus. Ne? Also es ist eine wahnsinnige Priorität von ihm. Und der geht in keiner Weise darauf ein, wo ursprünglich überhaupt erstmal so eine hohe Ammonium- respektive Ammoniakbelastung kommen soll. Also unabhängig von dem Cycling. Er geht auch nicht auf künstliche Materialien ein, die eigentlich erstmal komplett nährstofffrei sind, wie wir sie in Deutschland viel benutzen. Er spricht an einer Stelle zumindest mal von Lehmgestein. Er spricht Rieselfilter an als die perfekte Umgebung, beziehungsweise auch die Biobälle als perfektes Material zur Ansiedlung von Nitrifizierern, ne, wo ich denke, okay, Rieselfilter haben wir vor 20, 30 Jahren abgebaut. Er spricht von Biofiltern. Damit kommt man heute in Deutschland auch um die Ecke und wird komisch angeguckt, wenn man das noch hat. Also es ist ein Vortrag, wo ich sage, man sollte den sich anhören, weil der weiß ganz genau, wovon er spricht. Aber es hat mit der Aquaristik zumindest, die wir in Deutschland gerade haben, die moderne Meerwasseraquaristik in Deutschland, nicht viel zu tun. Ja, und deswegen kam man dann auch so ein bisschen von meiner Seite zuerst die Verwunderung, so was ist das? Und du sagtest auch, die Amerikaner machen das alle. Ich habe da überhaupt, wie gesagt, gar keinen Bezug zu, wer das da jetzt genau macht, in welchen Fällen, ob das eben vor allem bei Fischbecken ist oder sehr fischlastigen Becken ist oder eben auch bei Korallenbecken, keine Ahnung. Aber es ist schon, wie gesagt, ein bisschen verwunderlich. Ne? So, und man denkt so, okay, wenn es nur darum geht, Nitrifizierer zu züchten, dann macht ein Rieselfilter Sinn. Aber wir haben den Rieselfilter ja abgebaut, weil wir gar keine Nitrifikation wollen in dem hohen Maße, weil das Resultat jeder Nitrifikation ist Nitrat. Ja, und das ist eben halt auch ein Diskussionspunkt, was passiert nach dem Cycling. Weißt du das? Entfernen die das Wasser wieder komplett, weil es ja erstmal wahnsinnig Stickstoff angereichert ist?
Nee, das weiß ich nicht direkt. Ich weiß nur, dass er empfohlen hat, dass wenn der Nitritwert irgendwo 5 überschreitet, er dann Wasserwechsel empfiehlt, weil er sagt, der höhere Nitritwert sorgt dafür, dass wieder der erste Bakterienstamm, der eben das Ammonium abbaut und oxidiert, dadurch im Wachstum gehemmt würde. Und da empfiehlt er dann einen Wasserwechsel. Aber ja, nach der ganzen Prozedur sagt er eigentlich nur, dann auch wirklich die Temperatur absenken auf ein normales Level und die Salinität anheben auf 35 PSU und dann gib ihm. Die Amerikaner machen ja auch da wirklich viele Dinge Richtung, also man findet es auch häufig unter Fish-Free-Cycling. Es gibt nämlich auch wirklich, wusste ich auch nicht, welche die Süßwasserfische, die Brackwasserfische, die Black Mollies oder so heranzüchten. Die dazu benutzen und die halt dann leider häufig das ganze Jahr auch nicht überleben und eigentlich nur dafür da sind, um das Ammonium irgendwie reinzubringen, damit dieses Cycling da stattfindet. Das war mir jetzt nicht sympathisch, deswegen wollte ich eben Richtung Ammoniumchlorid das dann mal überlegen, zumindest beratschlagen, ob es vielleicht Sinn machen würde.
Naja, also wir sind dann auch relativ schnell drauf gekommen, dass das eigentlich kein Thema ist, was sowieso beim Neustart von einem Aquarium passiert. Das heißt, Neustart meine ich wirklich, du hast bisher gar kein Aquarium, Start ist komplett neu, das heißt, du hast keinen Fischbesatz. Oder du baust dein Becken um und hast möglicherweise die Fische zum Kollegen abgegeben, der ein großes Technikbecken hat, oder hast separiert noch ein Becken aufgestellt, oder du gibst sie ja erstmal zur Überbrückung an den Händler. Das heißt, du startest dein Becken erstmal komplett fischfrei. So wie wir es in Deutschland schon immer gemacht haben. Mittlerweile ist es eigentlich so, dass ich zumindest empfehle, mit dem Fischbesatz langsam dann anzufangen, wenn man sieht, die ersten Korallen zeigen Wachstum, steht sowieso alles gut, alles ist in Ordnung. Ich fokussiere dahingehend noch nicht mal groß auf diesen Nitritgehalt. Das ist ja auch so altes Lehrbuchwissen, ist sicherlich auch nicht verboten, dass man sagt, miss erstmal Nitrit, Nitrit muss komplett weg sein, bevor du mit dem Fischbesatz startest. Weil ein Nitritgehalt von 0,1 oder 0,2 Milligramm pro Liter, das verfälscht den Nitratgehalt. Da kommen wir vielleicht näher nochmal drauf zu sprechen, weil das ein wichtiger Punkt ist. Aber es hat in der Meerwasseraquaristik nicht die Toxizität wie im Süßwasser. Der Armin Glaser, der hat das in seinem Buch, was im Latka Verlag veröffentlicht hat, den Latka Verlag gibt es ja leider nicht mehr. Ich glaube, das Buch ist auch nicht mehr aufgelegt worden und ist auch nirgendwo aufgekauft worden. Da gibt es nur noch Restbestände. Wie hieß es noch, geschwind? Meerwasserchemie für Aquarianer. Ratgeber, irgendwie sowas in der Richtung, Armin Glaser, der hat das Thema Nitrit in Bezug auf die Toxizität auf Fische im Meerwasser angesprochen und erklärt. Und das ist auch wirklich, also das ist auch korrekt, dass der Chloridgehalt, der hohe Chloridgehalt oder generell der hohe Salzgehalt im Meerwasser dazu führt, dass eigentlich die Aufnahmestellen für Nitrit durch Chlorid abgeblockt werden. Das heißt, Nitrit kommt gar nicht so in den Fisch rein, wie es zum Beispiel im Süßwasser ist. Ne? Also das ist für mich eigentlich nie ein Punkt gewesen, wo ich jetzt sage, man fängt wirklich mit dem Fischbesatz erst dann an, wenn Nitrit komplett null ist, weil manchmal muss man da vielleicht auch sogar ein halbes Jahr für warten. Es geht darum zu sehen, entwickelt sich das Becken gut, stehen die Korallen, wachsen die Korallen. Das heißt, wenn sie wachsen, nehmen sie schon Nährstoffe und nehmen sie schon Ammonium auf. Und dann ist es relativ safe anzufangen mit kleinen Fischen, die wenig Stoffwechselaktivität haben, eine kleine Gründel oder was auch immer. Ne? So, das ist so die generelle Vorgehensweise, die nicht nur ich, sondern auch viele in der Meerwasser-Aquaristik schon seit mittlerweile auch 10, 15 Jahren so machen. Und du sagtest ja vorhin am Anfang, Peter, die fangen dann teilweise nach dem Cycling erst mit dem Fischbesatz an und dann kommt erst der Korallenbesatz, was ich wiederum äußerst komisch finde, weil dann ja wiederum der Nährstoffeintrag über die Fische überdimensional größer ist im Vergleich zur Nährstoffaufnahme, die wir ja erstmal über die Korallen eigentlich etablieren wollen.
Ja, ja, das stimmt. Also ich habe auch überlegt, warum das so ist. Ich glaube, dass Sie der Meinung sind, also deswegen geht er ja auch in seinem Vortrag, glaube ich, da ein bisschen drauf ein, wie viel solche Bakterien auch wirklich Nahrung brauchen. Also ich denke schon, dass es so ist, dass Sie mutmaßen, es muss sehr schnell auch wieder Futter für die herangezüchteten Bakterien eingebracht werden in Form der Ausscheidungen der Fische, deswegen möglichst schnell Fische, damit die herangezüchteten Nitrifizierer nicht gleich wieder absterben. Daher gleich rein mit den Fischen, gucken, wo er dann landet. Aber auch das ist ja wieder, wie du schon gesagt hast, ja auch schwer zu wissen, wo Nitrat dann ist. Einfach weil, wenn nur kleine Nuancen an Nitrit drin ist, verfälscht es sowieso das Ergebnis. Von daher ist es halt dann schwer zu wissen, wo man halt landet am Ende. Ne? Und, ja. Und ich glaube, die reagieren dann einfach, das ist aber nur eine Vermutung, recht schnell mit größeren Wasserwechseln und schauen einfach nur, dass das irgendwie so, die Nährstoffe so im Zaum bleiben, dass es mit den Korallen möglich ist. Also ich kenne auch Leute, bei denen es funktioniert und ich hatte auch schon mal so beim Becken, das ich berate, schon mal durchgespielt. Das Ganze hat auch ganz gut funktioniert. Gibt da jetzt keine, ich hatte da keine negativen Erfahrungen dazu, aber es wäre eben interessant zu wissen, ob es grundsätzlich Sinn macht und wenn meine Verluste eben nicht vom Nitrit herkommen, woher kamen sie dann? Weil ich hatte sie ja messbar, ne?
Wir hatten Dominik und ich in der ersten Folge, als es um das generelle Thema Beckenumbau und Riffumgestaltung ging, auch angesprochen, dass die Zwischenhälterung der Tiere, sowohl Korallen als auch Fische, ein ganz immenser oder immens wichtiger Punkt ist, der oft, ich will jetzt nicht sagen übersehen wird, aber wo nicht die Aufmerksamkeit da ist, wie sie eigentlich sein sollte. Das heißt, du nimmst deine Korallen, packst sie in irgendeinen Behälter, stellst sie irgendwo hin, wo gerade Platz ist, weil jeder ja irgendwo mit dem Becken zugange ist, also mit dem alten Becken abbauen, neues Becken umbauen oder beziehungsweise aufbauen, Steine hin und her schleppen und so weiter, dass dann so eine Koralle dann schnell auch mal, oder auch gerne dann natürlich in dem Fall ein Fisch, wenn wir darüber sprechen, in einem kleinen Behälter schnell auskühlt, wo der Sauerstoffgehalt schnell runtergeht, wo möglicherweise dann auch die Ammoniumfreisetzung in das Zwischenhälterungswasser dass die sehr hoch ist und da zum Beispiel auch schon eine mögliche Vergiftung stattfinden kann, wobei da wird wahrscheinlich dann auch ähnlich wie bei einem Transportbeutel, beim Fischtransport, der pH-Wert runtergehen, einfach dadurch, dass die Ammoniumsekretion letzten Endes dann auch den pH-Wert senkt und so weiter. Also das sind so Dinge, die für mich immer in erster Linie betrachtet werden müssen, wenn man sagt, wenn ich nachher Probleme hatte, wie bin ich mit den Tieren umgegangen, während ich da stundenlang beschäftigt war mit irgendwas anderem. Ja, so das wird oft vergessen.
Ja, leider kann ich da jetzt auch nicht wirklich sagen. Es wäre jetzt interessant gewesen, zum Beispiel, ob die Fische, die ich verloren habe, in besonders kleinen Behältnissen zum Beispiel untergebracht waren. Oder das wäre natürlich interessant gewesen, habe ich leider aber nicht mehr im Gedächtnis.
Ja. Ja. Das sind auch Dinge, wir hatten auch da schon drüber gesprochen im Vorfeld. Wir haben alle letzten Endes keine faktische Datenerhebung, keine Messreihen, keine genauen experimentellen Bedingungen definiert, wo wir sagen können, wir können tatsächlich nachvollziehen, was passiert ist. Bei jedem Aquarianer, ob das jetzt im privaten Haushalt ist oder ob das jetzt beim Händler ist, der von mir aus einen professionellen Beckenumbau macht, wie auch immer, werden irgendwann möglicherweise, also hoffentlich nicht, aber möglicherweise Probleme irgendwann auftreten und dann fängt eigentlich die wilde Spekuliererei an, an was hat es jetzt genau gelegen. Ne? Also, und das nachher alles nachzuvollziehen, wo ein Problem mal seinen Anfang hatte und welche möglichen kurzfristigen Einwirkungen auch dann nachher zum großen Problem werden, zum Beispiel eben mal ein Temperaturabfall oder ein Sauerstoffmangel und sowas, das kriegen wir nachher alles nicht mehr raus. Das ist tatsächlich ein bisschen das Problem bei diesen ganzen Sachen. Natürlich wird man dann messen, ich habe Nitrit im Wasser, ich habe Ammoniak im Wasser, okay, das ist jetzt akut das Problem. Ob da aber eben vorher schon was passiert ist, das ist halt auch nochmal das andere. Ja. Dominik, ich spreche dich jetzt auch nochmal konkret an, weil du hast ja auch in der letzten Zeit viele Umbauten gemacht. Und auch ne, tatsächlich gibt es Beispiele, Aquarianer, wo gerade beim Fischbesatz oder auch gerade hinsichtlich Nitrit oder Ammoniak wirklich nicht wirklich was passiert ist. Ne? Auch mit Großfischen nicht, mit großen Docks nicht. Also.
Genau, also ich habe das ja, genau, wir haben drüber gesprochen. Wir haben halt ziemlich, ja, was heißt, ziemlich großen Port von 700 auf 1000 Liter Umstieg. Und wie der Zufall das so wollte, war auch noch beim Bekannten das Becken undicht geworden und der Kollege hat dann quasi noch die ganzen Fische aus einem 500-Liter-Becken mit übernommen und die waren schon beide sehr üppig besetzt, die Becken. Und genau, damit ist er dann quasi in 1000 Liter gegangen und da reden wir von einem ausgewachsenen Fuchsgesicht. Da waren verschiedene Doktoren drin, Naso, zwei Schwärme Chromis nachher, also schon sehr üppig besetzt, wo man nachher gesagt hat, okay, alles klar, da muss dann schon früher oder später nochmal irgendwie wieder was zurück so. Ja, genau. Bei anderen Becken, Großbecken, haben wir auch Umzüge gemacht. Und da gibt's, also wir haben da keine Nachweise, dass wir irgendwelche Peaks haben oder dass Fische schnell geatmet haben. Nee, ganz im Gegenteil, eher das, also auf Fisch legen ja viele schnell, also die Beobachtung dahingehend ist ja schnell da. Also ich kann ja eher einen Fisch beobachten, wie verhält er sich gerade, als eine Koralle. Also klar, eine Koralle sehe ich Polypen auf, zu, braun, nicht braun, tot, nicht tot, sag ich jetzt mal so ganz trocken. Und beim Fisch sehe ich das ja schon eher. Steht er halt irgendwie in der Ecke, schwimmt er die ganze Zeit an der Scheibe rauf und runter, hält er sich an der Oberfläche auf, wie ist die Kiemenbewegung? Ja, da ist zumindest so nichts Auffälliges gewesen, ja.
Ja, das waren dann, glaube ich, also das ist halt auch immer eine Frage, wenn wir jetzt, wie gesagt, Beckenumbau sprechen, arbeitet man total clean mit komplett neuem, sauberem Material, ohne dass man eben belastete Steine wiederum übernimmt, weil das ist natürlich auch ein typischer Problemfall. Das geht auch auf die Zeit zurück, wo wir mit Lebendgestein gearbeitet haben. Du hast einen lebenden Stein, der wie auch immer frisch importiert ist, was ja oft früher dann als Idealfall angenommen wurde, weil da war noch möglichst viel Lebendes drauf. Da hattest du einen Stein, der eben schon wochenlang irgendwo in der Hälterungsanlage, in der Steinkiste lag, wo nicht mehr viel drauf lebt, wo möglicherweise eben die Post drin sind, wo Schwämme absterben. Da hast du viel schneller diesen Nitritpeak beziehungsweise auch diese Ammoniakfreisetzung, als wenn du jetzt ein künstliches Material nimmst, wo überhaupt gar keine Nährstoffbelastung drin ist. Ja, das ist, finde ich, ein ganz wichtiger Punkt. Und das ist auch ein Punkt, der in dem Vortrag von Hoboneck überhaupt nicht diskutiert wird. Wenn ich ein belastetes Ausgangsmaterial habe, entweder frisches Lebendgestein oder von mir ist auch gebrauchtes Gestein, was irgendwo aus meinem alten Becken irgendwo unten aus dem Unterbau kommt, was ich aufwirbel, wo ich den Stein zehnmal hin und her drehe und dann ins Becken packe, dann habe ich eben halt diese Belastung, die genau das Problem erzeugen kann, was du durch dieses Cyken ja verhindern willst. Also dann reden wir, keiner würde ja eigentlich einen lebenden Stein cyken, Peter, oder? Das ist auch die Frage. Wird das dann trotzdem gemacht, obwohl du ja davon ausgehst, dass man auf dem Lebendgestein erstmal alles so drauf ist, was da hingehört?
Nee, also aus meiner Recherche ist das eigentlich nur bei Totgestein gedacht, um die Qualität des Lebendgesteins, so haben sie es genannt, zu erreichen, ja, die filtrierende Eigenschaft letztendlich dann herzustellen. Das ist ja auch bei dem Beckenumbau, also wie du vorhin schon gesagt hast, klar, wenn ich jetzt von neuem starte und habe da Zeit, das zu planen, ist das super, ja. Aber bei mir zum Beispiel ist es jetzt auch so, ich habe Algen drin, ich habe Preopsis drin, ich habe Ulva Lactuta drin, ich kriege das nicht raus, das Zeug. Und die Frage ist natürlich, wie gehe ich dann am besten damit um? Ich mache mir keine großen Hoffnungen, dass das Gestein, das jetzt drin ist, dass ich das irgendwo noch in den Griff kriege. Ist sehr schwer zu kontrollieren und von daher ist die Überlegung, okay, ich hätte das Problem der Fischhälterung ja nicht, die bleiben ja im Becken, ich könnte das alte Gestein raustun, das neue rein. Die sensiblen Akroporen sind beim Freund untergebracht, da weiß ich auch, dass sie gut untergebracht sind und dann ist eben die Frage, wie gehe ich am schlauesten vor? Macht es vielleicht am Ende doch Sinn zu sagen, ich hältere meinen neuen Aufbau ein bisschen vor? im Sinne des Cyclings oder lasse ich es bleiben? Das ist am Ende ja die Frage.
Also meine Vorgehensweise bin ich, also das ist jetzt nicht meine, die ich erfunden habe, die ist auch publiziert in verschiedenen Büchern oder das ist allgemein, sage ich jetzt mal, bekannt, dass in dem Moment, wo du eben halt eine hohe Ammoniak- oder Ammoniumbelastung hast, kannst du relativ schnell praktisch mit einem Zeolith-Filter gegenwirken. Ne? Also ein Clean-Up-Zeolith, was eben bevorzugt Stickstoff bzw. Ammonium bindet, ist in meinen Augen eigentlich das probateste und auch akut am wirksamsten, das wirksamste Mittel, um eine hohe Ammonium- bzw. Ammoniakbelastung zu reduzieren. Das wäre eigentlich dann immer mein Tipp, wenn du davon ausgehst, du hast diese Umbauaktion innerhalb von einem Tag. Das heißt, altes Becken ist gleichzeitig auch das Neue. Alles kommt raus, alles kommt wieder rein, ohne dass du eben parallel noch ein neues einfahren kannst. Dann ist mein Tipp eigentlich immer dahingehend, dass ich sage, wenn du deine Fische wieder einsetzen musst, die müssen irgendwo hin, dann arbeite erstmal die ersten Tage mit einem Zeolith-Filter und guck, dass du dann, wenn eine hohe Belastung an Ammonium da ist, dass du es darüber regelst. Das heißt, Ammoniak bewusst aktiv rausziehen aus dem System, was in meinen Augen viel einfacher ist, auch wirtschaftlicher ist, als monatelang das alte Material zu cyclen. Da kann man diskutieren drüber. Also grundsätzlich würde ich jetzt sagen, wenn das Cycling funktioniert, du hast den Platz dazu, du kannst deine Steine, das neue Material so behandeln im Vorfeld, dann ist, spielt das für mich jetzt keine, da würde ich jetzt nicht sagen, dass das kann man nicht machen. Ne? Also da gehe ich auch konform, dass man sagt, es gibt verschiedene Wege, die nach Rom führen. Die Frage ist, lohnt sich der Aufwand? Und dann müsste man ja tatsächlich dieses Projekt zweifach darstellen, einmal so, um nachher dann einen Unterschied oder Gemeinsamkeiten feststellen zu können, was ja auch nie passiert. Ne? So, das macht die Situation ja immer schwieriger, dass man eben nur eigene subjektive Erfahrungen in einem Becken immer weitergeben kann und diesen Vergleich einfach nicht hat, weil man hat das eben anders gemacht. Ne? Weißt du, was ich meine?
So. Ja. Also. Na, im Grunde hat man natürlich auch verschiedene Möglichkeiten. Ich meine, wenn man rational rangeht, man muss überlegen, man hat da in der Regel unten das Technikbecken noch. Man hat da natürlich auch entsprechend jetzt mal zusammengefasst das Biologie drin. Die Frage ist ja, wenn ich da jetzt, selbst wenn ich da jetzt altes Gestein, das ich jetzt irgendwo noch gehältert habe, einbringe, kommt das Ammonium überhaupt so durch? Ja, ist die Belastung, auch die Ammoniakbelastung überhaupt so hoch, weil irgendwo die filtrierenden Eigenschaften, die mein Technikbecken noch beinhaltet, eigentlich vielleicht sogar ausreicht, wenn ich ein bisschen spärlicher fütter oder ähnliches. Ne? Also es gibt ja verschiedene Konstellationen, die man sich überlegen könnte und es ist eben so ein bisschen die Frage, was ist eben vielleicht die sinnvollste Option? Ja? Auch die Becken, die ich so anleite, auch die stehen vor dem gleichen Problem eigentlich. Ja. Also wir haben künstliches Gestaltungsmaterial, das Unmengen an Phosphat freigibt. Und die Frage ist halt, wie gehen wir jetzt damit um? Jede Alge, die irgendwo reinkommt, freut sich. Ja. das kann ja nicht Sinn und Zweck der Sache sein, dass man in seinem Hobby nichts anderes tut, als Phosphat dazu aber wechseln und durch die Schwankungen neues Material zieht viel mehr Phosphat, dann muss ich schon fast doppelt am Tag Phosphat messen, um irgendwie die Schwankungen gering zu halten. Dann macht wieder die nächste Acropora die Grätsche. Also da kann man auch schnell den Spaß im Hobby verlieren. Und von daher, ihr hattet das Thema ja schon mit Umbau. Ist eben gerade die Frage, glaube ich, häufig, gerade so in der Community lese ich das auch häufig, ich will mein Gestein loswerden, was mache ich am schlausten? Und von daher,
Na, grundsätzlich finde ich erstmal da habe ich jetzt allerdings keinen Vergleich zu den USA, was künstliche Materialien angeht, sehr weit vorne. Es gibt unglaublich viele verschiedene Firmen, die verschiedene Materialien in verschiedenen Formen anbieten, die alle erstmal eigentlich die Gemeinsamkeit haben, dass sie nährstofffrei sind. Das heißt, dann ist auch genau die Frage, ist jetzt eigentlich der Ammonium-Eintrag über die ersten Fische tatsächlich sogar wirklich sinnvoll? Das ist auch das, was das Startsystem im Sangokai-System verfolgt, eben in gewisser Menge in verschiedenen Formen Nährstoffe bereitzustellen, damit eben alles in Gang kommt. Oder ist eben der initiale Fischbesatz, zum Beispiel bei Großfischen, bezogen auf die Beckengröße, so groß, dass es tatsächlich zu dieser Überlastung oder Überladung mit Ammoniak kommt. Nochmal hier, das muss ich generell natürlich allgemein einmal erklären. Ammonium und Ammoniak, also Ammonium ist die ionisierte Form des Ammoniaks. Der Ammoniak ist giftig, Ammonium ist ungiftig. Ja, also es ist Es liegt in einem pH-Verhältnis. Im Meerwasser-Aquarium ist es so bei pH 8,3, dass der Großteil als Ammonium vorliegt, also als ungiftiges Ammonium. Das kommt ein bisschen drauf an, wo der pH jetzt ist, morgens 7,9 oder abends 8,3, 8,4. Ich sage jetzt mal roundabout 9-10% liegen bei uns im Meerwasser als Ammoniak vor und die übrigen 90% als ungiftiges Ammonium. Das heißt, es ist dann immer, wie gesagt, die Frage, bei welchem pH arbeiten wir, wie hoch ist, es ist auch temperaturabhängig, aber wie hoch ist eben dieser initiale Ammoniak-Eintrag, dass die Ammoniak-Konzentration so hoch steigt, dass sie toxisch wird. Ne? Also da ist jedes Becken ja anders. Der eine hat eben 10 Chromis und der andere hat 10 Dox. Ne? Und der eine packt die 10 Dox in 500 Liter und der andere die 10 Chromis in 1000 Liter. Also weißt du, was ich meine?
Ja, klar.
Du wisst ja, was ich meine. Das sind ja auch keine fixen Anleitungen, die da bestehen, du musst mit dem Fisch anfangen und so viel davon bezogen auf so viel Liter. Das passiert ja alles nicht so. Das heißt, die Umgebungsbedingungen sind immer anders und von daher ist deine Frage ursprünglich auch richtig. Was ist in meinem Fall das Beste? Aus meiner Erfahrung her brauchen alle künstlichen Materialien, die nicht vorbehandelt sind hinsichtlich Nährstoffen, eine Nährstoffzufuhr, damit alles in Gang kommt. Und damit meine ich vor allem die Korallen. Und Korallen, das ist auch so die Philosophie, die ich verfolge, nehmen Ammonium auf als Stickstoffquelle, bevorzugt vor Nitrat. Ich gehe also ganz bewusst, und das ist auch das, was in der deutschen Meerwasseraquaristik über die letzten 20 Jahre passiert ist, dahin, dass ich die Entwicklung von Nitrat über die Nitrifikation zu verhindern versuche. Das machen wir in erster Linie zum Beispiel darüber, dass wir weniger Gestaltungsmaterial nutzen, das heißt weniger Siedlungsfläche anbieten für nitrifizierende Bakterien. Das Ergebnis davon ist natürlich, wenn weniger Nitrifikanten da sind, ist die Nitrifikationsrate geringer und das Ergebnis Nitrat ist entsprechend niedriger. Als wenn ich zum Beispiel das komplette Becken mit einer Keramik verkleide und ich habe wahnsinnig viel Siedlungssubstrat und alles, was die Fische als Ammonium ausspülen, ist schneller bei einem Bakterium, was es zu Nitrat umwandelt, als bei der Koralle, die es eigentlich als Ammonium gerne hätte. Also das ist also die Philosophie, die ich verfolge, die auch letzten Endes die ganze Aquaristik, so wie wir sie verfolgt haben, in den letzten 20 Jahren geprägt hat. Wie gesagt, wir haben Rieselfilter rausgenommen, weil sie Nitrat produzieren, weil es eben hervorragende Substrate sind, um Nitrifikation zu begünstigen. Wir haben Gestaltungsmaterial rausgenommen, um weniger Oberfläche anzubieten. Der Tim Hovenek sagt zum Beispiel, Barebottom-Systeme, also ohne Bodengrund zu fahren, ist schlecht für Nitrifizierer, weil die sich bevorzugt gerne an Kalkmaterial anlagern. Ne? Mhm. Wie viele Leute in Deutschland betreiben mittlerweile Barebottom? Das ist ein großer Anteil.
Ja, ich zum Beispiel.
Genau. Der Mario zum Beispiel auch.
Ja, ne? Ich bin auch dabei.
So. Ich mach's auch. Also das ist jetzt nicht repräsentativ, das kann ich jetzt nicht sagen, aber die Ergebnisse in der Korallen- und Fischpflege sind ja unangetastet hoch oder sehr hoch. Also das meinte ich ursprünglich damit, dass der Fokus in diesem Vortrag tatsächlich auf den Nitrifizierern liegt. Der Kerl hat einfach Bock, Nitrifizierer in seinem Aquarium zu haben. Ne? So. Und wie gesagt, das finde ich ist wichtig, es geht gar nicht darum, dass ich das Cycling in irgendeiner Weise kritisiere. Ich finde es persönlich einfach sehr langwierig mit einem Ergebnis, was bezogen auf die Dauer fragwürdig ist, wenn ich gleichzeitig eben eine Ammoniumbelastung über einen Zeolit relativ schnell minimieren kann. Und dann brauche ich wiederum Filterkomponenten wie ein Biofilter oder ein Rieselfilter, um dann Siedlungsmaterial darzustellen, was wir alle nicht mehr wollen. Also das ist so, wie gesagt, meine Denkweise, wo ich sage, das Cycling ist eine gute Idee, aber am Ende kommt Nitrat bei raus und eine ganze Menge Nitrifizierer, die ich eigentlich gar nicht will. Niemand will Nitrat.
Es kursiert ja aber auch relativ viel unterschiedliche Meinungen auch zum Thema Nitrat. Also viele sind ja der Meinung, also ich kenne selber auch irre Akroporenbecken, die ein Nitrat von 10 haben und mehr und die damit super zurechtkommen. Und ich verstehe schon deinen Ansatz, dass du eher lieber sagst, okay, bevor es Nitrat wird, hätte ich gerne lieber weniger nitrifizierende Bakterien und hätte gerne in einer günstigeren, energetisch günstigeren Form die Nährstoffe den Korallen zur Verfügung gestellt. Das macht schon Sinn, klar. Aber natürlich gibt es halt immer wieder jemanden in der Community, der dann auch mit einem großen Erfolg dagegenhalten kann und dann natürlich einen wieder verwirrt, weil er halt die schönsten Akroporen hält unter einem Nitrat von 10. Also ich kenne die Beispiele und das ist schon manchmal verwirrend.
Ja klar, also
das ist ja kein Widerspruch. Also ich finde, das klappt ja beides.
Ja, aber wenn natürlich die Grundannahme ist, dass Nitrat eher was ist, was ich eigentlich weniger möchte, ja, und dass ich deswegen schon auch sage, ich biete einfach weniger Oberfläche für die nitrifizierenden Bakterien an, ja, damit ich letztendlich wenig Nitrat erhalte, ja, dann denkt man sich wieder, ja, so schlecht kann es ja nicht sein. Es gibt ja genügend Becken, die das Gegenteil beweisen. Ne? Ich sage nicht, dass es nicht stimmt, aber es ist verwirrend. Ja. Ja.
Nee, weil die Gemeinsamkeit in allem ist, dass wir über den Stickstoff im Nitrat sprechen oder im Ammonium. Es geht um Stickstoff.
Ja.
Ne, also Dominik und ich, wir haben ja auch angefangen, noch vor Corona-Zeiten die Nitrat- und Stickstoffreihe zu machen. Derjenige, der Nitrat bevorzugt und derjenige, der Ammonium bevorzugt, die sitzen im gleichen Boot, weil es geht um den Stickstoff, der da drin ist. Ja, also es ist letzten Endes ist die Frage, was ist besser und schneller verfügbar, energetisch vor allem günstiger, und es ist Ammonium, weil Ammonium kann unmittelbar direkt in die Proteinsynthese reingehen. Nitrat muss erst wieder zu Nitrit und zu Ammonium, also die Nitrifikationsreihe, die chemische Reihe sozusagen, das muss einmal zurück von der Zelle erledigt werden, damit der Stickstoff vom Nitrat verarbeitet werden kann. Das kostet Energie, das ist ein energieaufwendiger Prozess. Das ist also irgendwo ein Umweg. Das heißt, es ist einfach logisch in dem Moment, dass man sagt, ich biete direkt einen reduzierten Stickstoff, wie entweder organisch als Aminosäure, was auch immer, Aminozucker, oder eben halt als Ammonium anorganisch an, weil das ist viel schneller verfügbar für eine Koralle. Es kann sofort verarbeitet werden. Ja, also letzten Endes, je nachdem, wie das Becken eingerichtet ist, je nachdem, wie viel Material drin ist an Gestaltung, wird früher oder später immer sich mal Nitrat aufbauen. Ne? Das ist bei dem einen vielleicht nie der Fall, bei anderen ist es 1-2 Milligramm und der andere kriegt nach 2-3 Jahren, was auch immer, 15, wie auch immer. Da gibt es ja auch keine Einheitlichkeit. Und trotzdem laufen die Becken gut. Also jedes Becken wird irgendwann mal vielleicht Nitrat produzieren. Es geht von meiner Seite aus gar nicht darum, dass man sagt, das darf nie passieren, um Gottes Willen. Das Wichtige ist, dass der Stickstoff verfügbar ist. Weil ein Stickstoffmangel ist vor allem für Korallen kritisch. Das kann irreversible Schäden verursachen. Das heißt, es ist mir erstmal egal, welcher Stickstoff reinkommt. Hauptsache, er ist verfügbar und der ist eben da. Ne? Und das ist der wichtige Punkt. Und wenn wir jetzt wieder bei Konditionierung von künstlichem Gestein sprechen, wo keine Nährstoffe drin sind, dann muss ich die zugeben. Ich kann auch mit Nitrat arbeiten, das kann man von mir aus auch machen. Hauptsache Stickstoff kommt eben rein. Aber das, was eben zum Beispiel Fische abgeben, ist Ammonium. Also das, was wir geben ja Harnstoff ab, Vögel machen das mit Harnsäure, Fische geben direkt Ammonium über die Kiemen ab. Das ist ja das, was die anfängliche Ammoniakbelastung in diesem Szenario, was wir besprechen, erzeugt. Und dann ist, wie gesagt, dann ist meine Vorgehensweise, dass ich sage, ich habe zwei Wege, die ich gehen kann. Na, ich sag mal, ich fange mal mit zwei Wegen an. Es gibt den Nitrifikationsweg, dass ich sage, okay, ich nutze dafür Bakterien, ich habe die Ammoniumoxidierer, die Nitritoxidierer, am Ende kommt ungiftiges Nitrat bei raus, alles gut. Mein Weg ist, dass ich sage, ich versuche eigentlich schnell Korallen zu etablieren, die auch Ammonium aufnehmen, genau wie die Bakterien das machen, die das als Wachstumsstickstoff benutzen, entsprechend wachsen, was ja auch Ziel unserer Meerwasserquaristik ist. Wir wollen ja Korallen pflegen. Es sei denn, was ein reines Fischbecken, aber selbst da steht irgendwo mal eine Koralle. Und die Korallen wirken dann wiederum auch ökologisch kompetitiv, können Algen verdrängen, können sich dominant verhalten. Wir wollen einfach ein Korallenriff-Aquarium haben. Das heißt, warum stelle ich mein Aquarium nicht gleich auf diese Schiene, ne, und arbeite relativ früh mit einem angepassten Korallenbesatz, der mir die Ammoniakbelastung rauszieht. Vielleicht unterstützt, wie gesagt, mit einem Zeolith, wenn wir über so einen Umbau mit vier Fischen sprechen, als eben diesen, in meinen Augen, abweichenden Weg über die Mikrobiologie zu gehen. Ne? Hm. Wisst ihr, was ich meine? So, das ist so die Denke, die ich habe. Und wie Hovanek das selber sagt, Nitrifizierer sind wahnsinnig empfindlich. Du hast den Salzgehalt angesprochen und er sagte auch, Temperatur, die Inhibition von Nitrifikanten, was die Salinität angeht, lag bei 40. Ne? So, er erwähnt auch das Rote Meer, da gibt es eigentlich keine Nitrifizierer, weil das Rote Meer hat einen Salzgehalt von 40, 41, 42. Ja. Also es gibt dann offensichtlich auch natürliche Korallenriffsysteme, die ohne Nitrifikation arbeiten.
Ja, das ist natürlich ein Argument, klar. Ja.
Ich fand den Vortrag wirklich gut, muss ich sagen, weil das wusste ich tatsächlich auch nicht. Ich wusste wiederum, dass Halophilie, also diese Salzliebe im Stoffwechsel, letzten Endes eher nur eine Toleranz bedeutet. Das, also Philie, wenn man es aus dem Griechischen übersetzt, heißt eigentlich, ne, dass man, also salzliebend, kein Viech liebt Salz, ehrlich gesagt. Ne? Eine Mangrove kann Salz ab, aber sie wächst am besten im Süßwasser. ne? Zum Beispiel. So, und das wusste ich schon, aber ich wusste nicht, dass die Grenze zu, was die Halophilie angeht, doch bei den Denitrifikanten, die wir im Aquarium vermuten oder haben, doch dann schon so niedrig liegt. Das heißt, einmal rutscht uns die Salinität ab, mal auf 38, 39, 40, kann ja mal passieren, wenn man, ne? Dann hast du plötzlich keine mehr. Dann kommen die heterotrophen Bakterien, die Hoboneck anspricht und sagt, die überwachsen die sofort, die teilen sich alle 20, 30 Minuten. Nitrifikanten haben eigentlich außerhalb von zum Beispiel einem Rieselfilter gar keine Überlegungsgrundlage. Und da denke ich mir so, okay, wovon reden wir denn jetzt? Ne? Also, wenn das Cycling stattfindet, ohne im Dunkeln, ohne dass eine Alge da ist, eine Kalkrotalge, ohne irgendeine andere Spore, ohne heterotrophe Bakterien, wie erfolgreich kann das Cycling eigentlich langfristig sein? Ne? Weil irgendwann kommen die Korallen rein, irgendwann schaltest du das Licht an. Irgendwann wird sich ein Biofilm entwickeln, wo eben halt auch Algen, also Mikroalgen drin sitzen. Ich fand das Konzept, was, das hast du auch schon angesprochen, auch dahingehend ein bisschen kurios, wo ich sage, okay, es ist ein unglaublich sensibles System offensichtlich, das wahnsinnig störanfällig ist. Also wie groß ist jetzt eigentlich der Erfolg, den wir durch das Cycling haben?
Ja, und was passiert, aber die Erfahrung, was passiert mit denen, die letztendlich dann nicht mehr klarkommen bei den späteren Verhältnissen, die dann herrschen, was passiert mit denen? Ne? Also die verbleiben im System und verschmutzen das wahrscheinlich am Ende nur. Ich weiß es ja nicht, es ist nur Vermutmaßung. Ja?
Aber also ich persönlich im Sangokai-System, wenn ich da mal reingrätschen darf, empfehle grundsätzlich ohne Bakterienzugabe zu starten, weil ich nicht garantieren kann, dass eben die Bakterien nicht absterben, mehr oder weniger sofort Mulm erzeugen, den ich gar nicht haben will. Ein Bakterium besteht ja nicht aus Luft und Liebe, das ist ja Biomasse. Ja. So, das heißt, die wird auch wiederum organische Depots einlagern, da ist Phosphor drin, ne, da ist Stickstoff drin, alles Dinge, die ich eigentlich versuche von vornherein zum Beispiel mit einer sauberen Gestaltung zu verhindern, und ich will jetzt nicht sagen, ich versaume die Gestaltung gleich, aber ich gebe irgendwas ins Becken rein, in der Hoffnung, dass es funktioniert, weiß jetzt zum Beispiel über den Vortrag von Hoboneck, dass es alles gar nicht mal so einfach ist, obwohl er selber auch Nitrifikationsprodukte anbietet, das kann man auch dazu sagen, der Podcast ist ja Werbung, wie auch immer, aber das ist irgendwo so ein Weg, wo ich sage, der Erfolg, der nachher dabei rauskommt, ist eigentlich nicht vergleichbar mit dem, wenn ich jetzt ein System sauber starte, bewusst und gezielt Nährstoffe zuführe, dass sich die Korallen entwickeln, und ich habe keinen Detritus, keinen Mulm mir vorher eingebracht durch irgendwas, wo ich nur hoffe, dass es funktioniert. Ja, das ist so das, was ich damit eigentlich sagen wollte. Hab kurz den Faden verloren, habt ihr gemerkt.
Das macht nichts.
Es fällt meistens gar nicht auf, wenn man es nicht extra anspricht, Jörg.
Ja, aber mir ist es aufgefallen, deswegen spreche ich es mal an.
Da könnte man vielleicht sogar so weit gehen, dass man sagt, ja, eigentlich brauchen wir überhaupt keine Bakterien.
Also ich arbeite mit den Bakterien, die auf Korallen drauf sitzen. Ich sage immer so ganz gerne provokant, alles, was alle Bakterien, die Bakterien, die in Korallenriff-Aquarium braucht, sitzen auf den Korallen drauf. Du hast ja nicht, also es ist äußerst, du kannst das machen, du kannst natürlich wirklich nur Fragmente holen, ohne Ablegerstein, ohne nichts, und die klebst du in dein steriles Becken ein. Aber du hast immer irgendeinen Ablegerstein. Wenn du eine Koralle kaufst, eine Zuchtkoralle, hast du auch einen Ablegerstein drauf. Da ist zwar meistens auch Metall dran, dummerweise, aber du hast ja immer irgendwo eine Animpfung. Ne? Korallenschleim ist voll mit Bakterien.
Also das funktioniert auch, muss man auch sagen. Also ich habe tatsächlich in der Betreuung einen, der das ganz akribisch macht. Der setzt keinen Ablegerstein ins Becken. Frisch besetzt, ja. alles abgekniffen. Ja.
Da sind also wir ja wieder
bei Leute, die das machen.
Ja, wo wir auch im ersten Teil waren, wo man sagt, eigentlich für einen Neustart würde ich jetzt keinen frisch bewusst kaputt gemachte Koralle einsetzen, die sich erstmal regenerieren muss. Aber gut, das,
ne, darum geht's. Anderes Thema, jetzt. Ja.
Aber, genau. Aber ja. Irgendwo kommt immer eine Impfung eigentlich her. So, und dann arbeite ich wiederum parallel. Deswegen bin ich vorhin kurz mal stehen geblieben oder stocken geblieben, weil ich sagte, es gibt zwei Wege. Es gibt eben diesen Parallelweg, wo du eigentlich beides machst. Ich gebe zwar keine Nitrifikanten zu, ich dosiere aber Nährstoffe in einer Nährstoffrange und auch in einer Nährstoffbreite, was die Wirkstoffe angeht, dass sich jeder was abgreifen kann. Das heißt, ich versuche eigentlich die Koralle parallel zu einer Mikrobiologie zu entwickeln, aber eben langsam. Ohne dass ich eben diesen, ich sage jetzt mal, Bakterienüberschuss produziere, wie es das Cycling ja eigentlich zu versuchen, also zu machen versucht, sondern versuche alles parallel laufen zu lassen. Ne? Angepasste Nährstoffdosierung, Korallen wachsen, irgendwann kommen die Fische sowieso dann dazu, weil du brauchst ja irgendwann auch den Nährstoffeintrag über die Fische. Aber eben halt mehr oder weniger linear und langsam aufeinander aufbauen, ohne irgendeinen Organismus bewusst in so eine Dominanzrolle reinzubringen. Ja, so, das ist, wie gesagt, mein Ansatz. Also ich ignoriere auf keinen Fall mikrobiologische Prozesse, aber ich versuche sie auch nicht zu forcieren, ne? Sondern das Becken läuft im Prinzip so, wie es sich entwickelt.
Ja, wenn man jetzt die Community so ein bisschen kennt, ich kann mir gut vorstellen, dass da jetzt die Ersten da sitzen und sagen, ja, aber warum ist es bei mir so, dass ich halt am Anfang jetzt keine wirklich sensiblen Tiere einsetzen kann? Warum kann ich nicht mit einer Eisfeier starten? Warum muss ich damit x Monate warten? Was etabliert denn das System dann bis dahin, was das dann später erst möglich macht? Warum kann ich mit sowas nicht starten, wenn das so wäre?
Weil es sag weiter, ich wollte dich nicht.
Also ich könnte mir nur vorstellen, dass es eben viele gibt, die ich weiß ein paar Leute, die Einstellung haben, dass unter einem Jahr eigentlich keine Stabilität herrscht, dass man wirklich sensible Tiere halten könnte. Und ich denke halt, dass die das noch nicht so ganz verinnerlicht haben, warum das nicht.
Aber wir müssen dann ja bei solchen Sachen wirklich ganz genau definieren, wovon sprechen wir. Das hat ja mit Nitrit oder mit Ammoniak nichts zu tun. Oder nur zum Beispiel mit einem Kalkhaushalt, der nicht stabil ist. Oder mit einer Beleuchtungseinstellung, die man noch tausendmal ändert. Oder man ist mit der Beströmung. Weißt du, das sind diese ganzen Faktoren. Ja. Eine Eisfeier kackt dir ab, wenn deine Carbonatheit einmal abrauscht. Ja. Von 7,5 auf 6. Oder 5, dann ist die durch. So, unabhängig von Nährstoffen, unabhängig von allem anderen, was Einfluss auf eine empfindliche Steinkoralle hat, aber alleine ein stabiler Kalkhaushalt braucht Zeit. Eine Milka ist das egal, ne? So, die nimmt das nicht so krumm wie eben eine ganz empfindliche Steinkoralle. Also es gibt ganz, ganz, ganz viele verschiedene Umgebungsparameter in der Meerwasseraquaristik, die wir eigentlich da bündeln müssen und wo wir sagen müssen, das ist eine Gesamtstabilität. Wenn jemand sagt, das funktioniert erst nach einem Jahr richtig, würde ich ihm noch nicht mal so widersprechen, weil ein Einsteiger braucht manchmal sogar 2-3 Monate, um Kalkhaushalt zu verstehen. Was passiert, wenn ich den Kalziumgehalt einseitig zu hoch anhebe? Was passiert dann mit der KH? Wie rechne ich alles aus? Wie stelle ich meine Dosieranlagen ein und so weiter? Und der Kalkverbrauch verändert sich ja. Das ist ja schon ein Hauptpunkt, wo man sagt, Beckenentwicklung hat nicht immer nur was mit Mikrobiologie zu tun, sondern eben halt auch zum Beispiel was mit Meerwasserchemie. Wie ist das Meerwasser zusammengesetzt? Dann kommt die Bestrahlung dazu, Beleuchtung dazu. Dann haut man sich gleich irgendwo eine relativ aggressive, starke Lampe drauf, minimiert dadurch erstmal Korallenwachstum, vielleicht schädigst es sogar. Auch das ist irgendwas, was instabil ist. Ne? Und wenn dann Leute sagen, so, das liegt nur am Nitritgehalt, dann frage ich mich so, nee, es liegt auch noch ganz, ganz, ganz vielen anderen Dingen.
Ne? Und ich würde das auch gar nicht unterschreiben. Also das, was du gerade gesagt hast, Peter, das geht, da bin ich mir sogar sicher. Aber dann hängst du den ganzen Tag am Becken. Also gerade wenn du gestartet hast, dann bist du irgendwie alle 2 Stunden und musst wirklich immer gucken, dass nichts aus dem Ruder läuft. Und was Jörg schon gesagt hat, das liegt dann ja nicht eben nur am Nitrit oder am Ammonium, sondern da sind ganz viele andere Sachen, die da eine ganz große Rolle bei spielen. Also sei es eine Umgestaltung durch künstliches Riffgestein, was man einbringt, oder Bodengrund, den man einbringt, oder. Also die Werte fahren dann ja schon ganz gerne mal Purzelbaum oder fahren Achterbahn, wollte ich eigentlich sagen. Genau, und das ist ja das Problem an der Geschichte. Also wir haben jetzt auch gerade ein Becken gestartet und hier, der Christian war ja sogar im Podcast. Der ist da mega sensibel. Also der sagt mir Bescheid, wenn die Salinität um 0,1 irgendwie weggeht und so und sagt gleich, was soll ich machen? Und wir haben bis dato haben wir alles reingeschmissen. Es funktioniert wunderbar. Wir sagen ihn aber jeden Tag, also Jörg und ich haben auch schon drüber gesprochen, wir sagen halt auch jederzeit, irgendwann kommt der Tag, dann wird halt irgendwas schief gehen. Und ich bin auch ganz ehrlich, würde ich ein Becken komplett neu starten, ich würde es mir selber nicht mal zutrauen. Ich mache es fast 20 Jahre irgendwie. Und ich würde auch gar nicht sagen, dass das Niveau so schlecht ist. Ganz im Gegenteil. Ich glaube, ja, das hängt viel damit zusammen, dass der Anfang halt auch einfach durch viele andere Faktoren schwierig ist.
Ja. Ich finde auch jetzt gerade, weil du auch Peter die Eisfeier ansprichst, ne, also eine Echinata, eine empfindliche. Ist das eine sportliche Disziplin, dass man das denn leisten muss? Ist man erst dann ein guter Aquarianer, wenn man es schafft, nach 2 Wochen eine Echinata reinzusetzen, die dann überlebt? Also, weißt du, was ich meine? Das ist jetzt, wo ist der Punkt, wo man sagt, man besetzt zum Beispiel erstmal mit einfachen, also als Einsteiger sowieso, aber mit schnellwüchsigen SPS, das kann ja. Ich habe jetzt so zwei, drei Gedanken im Kopf. Natürlich ist es ein Punkt, dass ich sage, ich möchte natürlich genau die und die Korallen haben und will nicht vorher schon irgendeine andere Grütze einsetzen, die ich gar nicht will. Aber warum nicht erstmal mit einfachen Korallen und mit schnellwüchsigen Korallen das Becken stabilisieren? 3, 4, 5 Monate. Von mir ist das auch 6 Monate, ist ja kein Thema. Und dann kommt die Echinata rein. Ich muss ja nicht nach 2 Wochen eine Echinata reinsetzen. Jörg,
da würde ich auch gerne reingrätschen. Weil du sie hast.
Ja. Du meinst jetzt beim Ecken, du meinst beim Beckenumbau, ich habe die Echinata.
Genau,
ja. Ja, aber dann macht man so, wie Peter das schlauerweise gemacht hat. Er geht zu Mario und gibt ihm die Echinata, der ein Top-Becken hat, und sagt, kümmere dich drum.
Ja, ja, klar. das ist auch halt eine Frage der Community, ne? Oder was Peter halt auch sagt. Genau, warum sollte das nicht gehen? Ich glaube, die Gründe liegen auf der Hand. Und warum will man es machen? Ja, weil man sie hat. So, ne? Also wenn ich ein Becken umgestalte, dann habe ich halt vielleicht schon einen gewissen Schwung an Korallen. Und dann geht es ja wirklich vom Höchstchen zum Stöckchen irgendwie. Dann musst du einen Kumpel haben, der ein Becken hat, wo das gut läuft, wo die Echinata überlebt, der auch noch Platz hat für die Echinata und so weiter und so fort. Also da kann man ja ins Unendliche abschweifen. Aber ja, ich glaube, möglich ist das definitiv, aber dann eben mit dem dazugehörigen Fingerspitzengefühl. Ne?
Ja, ich wollte auch damit nicht klar machen, dass es jetzt unbedingt eine sportliche Disziplin ist, möglichst frühe, hochsensible Akroporen zu halten, sondern das war natürlich ein Herleiten am Extrembeispiel, weil mir nichts Sensibleres eingefallen ist jetzt.
Aber das ist ja auch ein Community-Thema. Also ich finde das schon absolut auf den Punkt getroffen. Ja. Schon. Ja.
Liest man auf jeden Fall häufig.
Das ist aber der Punkt. Und dann frage ich mich mal, was willst du mir damit jetzt ganz genau sagen? Dass wir alles verkehrt machen? Dass man irgendwie ein Jahr warten muss und nichts? Du musst doch ein Aquarium auch in diesem Jahr kontrollieren, stabilisieren, in allen Bereichen. Du musst dein Licht richtig einstellen, die Strömung richtig einstellen, dein Meerwasser muss in Ordnung sein, Nährstoffe müssen passen. Mhm. Das macht man ja so oder so. Wo liegt jetzt die Besonderheit in der Aussage, dass man populistisch jetzt raushaut, Meerwasserbecken ist erst nach einem Jahr richtig stabil. Ja, schön. Gut, kauft ihr da jetzt was für? Ne? Also das hilft ja keinem Einsteiger weiter.
Nein, das stimmt. Ja. Ne?
So, der eben Probleme mit dem Kalkassort hat, ne? Wo man sagt, hier muss erstmal das eine lernen, das andere, am besten natürlich, bevor man ins Becken startet, aber manchmal sind da so Aussagen, wo ich denke, die führen irgendwie zu nicht wirklich was und dann kann man das natürlich irgendwie auf so eine Ammoniak- oder Nitrit-Schiene zum Beispiel mal packen und das Ganze diskutieren, also das machen wir jetzt auch, das ist ja auch wirklich dann auch wichtig, aber irgendwo muss man ja eine Diskussionsgrundlage haben, ne? Und die hat man ja nicht, wenn man dann einfach nur Sprüche raushaut und sagt, ein Jahr musst du warten.
Ne? Ja, das, was ich immer schwierig finde, ist die Aussagen, ich mache das jetzt seit 30 Jahren und ich habe da seit 30 Jahren meine Erfolge damit. Ja, aber man kann ja auch 30 Jahre den gleichen Fehler machen und es nicht wissen. Ne?
Ja.
Also das finde ich immer schwierig, ist eine schwierige Aussage. Also die Dauer, wie lange man was macht, heißt ja noch lange nicht, dass es stimmt.
Nein.
Ja.
Ja, ist halt auch so ein Argumentationsschema, was man dann oft liest. Wenn man nicht unbedingt weiter weiß oder irgendwas nicht erklären kann, das mag ja auch richtig sein, was man tut. Das, im Handel passiert das leider auch oft, dass man dann so sagt, ja, ich mache das halt so. Ja, ja. Und dann, wenn jemand fragt, ja, warum? Ja, ich mache das seit 30 Jahren, glaub mir. Ne? Ich meine, das, wie gesagt, das kann ja richtig sein, aber trotzdem ist dann einfach offensichtlich da irgendwo eine Lücke, wo man sagt, ich kann dir eigentlich nicht erklären, warum das so funktioniert. Und dann ist immer die Frage, wenn du noch nicht mal erklären kannst, warum das so funktioniert, wie kannst du dann davon ausgehen, dass es der andere auch hinkriegt? Ne? Das sind ja viele subjektive, individuelle Dinge, die dann über Jahre hinweg vielleicht in der Routine etabliert sind, die aber nicht unbedingt bei jemand anderem funktionieren. Ne? Also ich, wie gesagt, das ist jetzt nochmal so ein bisschen zurückgehend auf das eigentliche Thema. Ich würde bei diesem Beckenumbau, wie du das, Peter, auch gemacht hast, erstmal Vorsorge betreiben und wirklich gucken, wenn man empfindliche Tiere hat, dass man sie unterbringt. Ich weiß, es gibt Regionen in Deutschland oder generell auch, um welchen Aquarium es auch immer geht, wo der ist, Fälle, wo man sagt, ich habe aber keinen. Ne? Dann trägst du natürlich immer dieses Risiko. So, es ist halt nicht 100% safe, egal wie du es letzten Endes machst. Das Cycling kann man gerne machen. Wenn es hilft, ist es okay. Wenn es denn geholfen hat, ist immer noch die Frage, hätte es auch genauso funktioniert, wenn du es anders gemacht hättest.
Ja.
Also das meinte ich, das wissen wir halt nicht, weil wir diese beiden Becken eben nicht in diesen zwei verschiedenen, mit diesen zwei verschiedenen Methoden parallel starten, sondern wir entscheiden uns für eine und wenn es funktioniert, heißt das dann oft auch im Umkehrschluss, das hat besser funktioniert oder im Umkehrschluss angenommen, das andere hätte dann nicht funktioniert. Also es ist ja rein spekulativ und, ne?
Das hat das aquaristische Globuli.
Ja, Homöopathie ist immer gut.
Ich finde aber, ich finde trotzdem das Thema, das wieder aufzugreifen, also ich für mich habe so jetzt nach dem Podcast so ein bisschen, sage ich mir schon, ich glaube, Salifert Ammonium Test kostet 9,90 Euro oder sowas, das wird wohl hier und da mal wieder mit auftauchen. Also da bin ich mir ziemlich sicher. Einfach mal, um zu gucken, was geht so und was geht nicht so. Und nicht so im Dunkeln zu tippen. So, finde ich eigentlich ganz cool.
Genau. Ja. Und die beiden Möglichkeiten haben wir immer. Wir haben immer die Möglichkeit, was zu messen, sofern es messbar ist, aber da sind wir mittlerweile echt gut aufgestellt. Ob das jetzt tatsächlich sogar eine ICP ist zur kompletten Meerwasseranalytik oder ob das ein Ammoniak-Nitrat-Test ist. Und wir haben die Möglichkeit, auf Symptome zu gucken. Und die Wahrheit liegt halt immer so ein bisschen in der Mitte. Ne? Ich meine, wenn du irgendwie 0,5 Nitrit misst und deine Fische und alles ist gut, dann lehne ich mich auch entspannt zurück. Ne? Dann habe ich das vielleicht im Hinterkopf, aber dann mache ich nicht gleich irgendwie groß irgendwas, sondern dann gucke ich mir das Ganze erstmal an, beobachte gut, check alles, ob alles in Ordnung ist. Von mir aus mal ein bisschen Wasserwechsel oder wie auch immer, aber eben nicht in einem panisch übertriebenen Sinne. So, und es gibt halt die eine Fraktion, wenn man das mal so trennt, die hauptsächlich auf Wasserwerte guckt. Und dann frage ich dann in der Beratung gerne mal, wie steht denn das Becken? Warte, muss ich mal gucken. Ne, so. Und dann gibt es halt die Leute, wo die sagen, ne, das und das und das. Und dann frage ich, hast du Wasserwerte? Nö, habe ich nicht. Ne, die gibt's auch. Ne, so. Und ich finde immer so, in der Mitte ist dann so die goldene Wahrheit.
Ja. Oder Wasserwerte sind toll oder gut oder okay.
Ja, genau. Die sind alle gut. Ja.
Alle im grünen Bereich.
Ja, genau.
Ja. Ich will ja, also wir wollen ja hier niemanden vergraulen, ne? Also man haut das ja gerne mal so raus, ohne dass man sich dessen bewusst ist. Aber natürlich, wenn du eine Beratung suchst und ich frage nach Wasserwerten und sagt, alles im grünen Bereich,
alles gut,
dann kann ich da wenig mit anfangen. Ne? Ja. Naja. Naja, aber wie gesagt,
auf jeden Fall auch mal auf dem Weg vielleicht mal im Namen von vielen der Community, vielen Dank für deine Zeit, die du oft opferst. Und ich bin sicherlich einer der Nervigen, die sehr viel fragen.
Eigentlich nicht.
Sag jetzt nichts, jetzt musst du sagen, ja, bestimmt.
Nee, du stellst schwierige Fragen, aber das ist ja in Ordnung. Das ist
okay. Na? Ja, also vielen Dank dafür auf jeden Fall.
Ja, gerne, kein Thema. Ja. Also ich fand, wie gesagt, dieser Exkurs mal wieder in die Nitrifikation, was so wirklich aus meinem Gedächtnis, will ich jetzt nicht sagen, raus ist, aber es ist kein Begriff, der mir tagtäglich über die Lippen geht. Also ist ganz nett. Ne? Also, und der Vortrag war auch gut. Also ich kann euch allen draußen empfehlen, hört euch den an, weil, wie gesagt, das ist ein Mikrobiologe, der nichts anderes tut und das offensichtlich auch am liebsten tut, nämlich Nitrifizierer züchten. Der weiß, wovon er spricht. Aber wenn ihr da genau hinhört und ihr dann drüber stolpert, dass er von Rieselfiltern spricht und von Biofiltern spricht und komische Filtermaterialien da auch einblendet und dann auch irgendwo nachher auch sagt, letzten Endes sind die wahnsinnig empfindlich, sind es eh wahnsinnig schwierig, dann versucht das mal auf die deutsche Meerwasseraquaristik zu übertragen. Und da finde ich, sind wir wirklich doch sehr weit voneinander entfernt. Ich will jetzt nicht sagen, dass die Amerikaner global so arbeiten, das weiß ich tatsächlich nicht. Aus einem Vortrag, den ich da jetzt gehört habe, kann ich das ja nicht ableiten, dass alle cyclen oder eben halt auch nicht. Aber es passt einfach, also wir arbeiten komplett anders. Das, denke ich, muss man einfach mal so sagen. Wie gesagt, von künstlichem Gestein angefangen, von frühem Korallenbesatz, das sind ja alles verschiedene Möglichkeiten. Und wir in Deutschland sind generell die letzten 10, 15 Jahre eher in diese Richtung gegangen, mehr von Bakterien weg. Und eben mehr in Richtung Korallenpflege. So. Und das, wenn es eben Probleme gibt mit einem Ammoniak-Peak, den man erwartet, weil man umbaut und weil man wahnsinnig viele Fische hat, dann würde ich, wie ich das sagte, mit dem Zeolith arbeiten. Das sollte man dann wirklich zu Hause haben, bevor man den Umzug macht. Das ist auch wieder Teil der Vorbereitung. Das heißt, im Idealfall passiert nichts, alles läuft gut, aber man sollte dann auch gewappnet sein. Genauso dann UV-Anlage im Haus haben, weil eben Fische gestresst sind, krankheitsempfindlicher sind, Immunsystem ist geschwächt durch diese Umzugsphase. Das sind alles Dinge, die erfolgsrelevant sind. Ne? Keine Garanten, aber das sind Dinge, die sollte man tun. Ne? Ja, jetzt bin ich mal gespannt, was wir da so an Feedback bekommen, wie viele Leute sagen so, cyclen, ja, mache ich, habe ich schon immer gemacht. Kanntest du das nicht? Oder ob es eben mal auch Leute gibt, die sagen, ja, interessant, habe ich auch noch nicht gehört, gucke ich mir vielleicht mal an, weil wie gesagt, es tut keinem weh. Also ich habe zwar am Ende 30 Milligramm Nitrat im Wasser und weiß nicht, was ich damit tun soll, Ich habe eine gewisse Zeit, die ich offensichtlich investieren muss. Es ist alles ein bisschen tricky, aber wenn es funktioniert, ist okay. So. Also es tut keinem weh, sage ich jetzt mal. Nicht unbedingt. Ja. Also wie gesagt, für mich ist die Nitratentwicklung und diese Entwicklung auf diese Nitrifikationsschiene ein Nachteil, den ich definitiv ansprechen will. Aber wenn man sagt, ich mache dann auch 100% Wasserwechsel, habe meine Steine im Prinzip dann irgendwie einmal mit Nitrifikanten angeimpft, starte dann sozusagen richtig, kann man machen. Das tut mir nicht weh, tut niemandem weh, ist völlig legitim. So. Aber ich wäre echt mal interessant, das könnt ihr draußen in der Community gerne mal kommentieren, auf Instagram, Facebook, wo auch immer. Wer von euch da schon mal was von gehört hat, wer da möglicherweise auch praktische Erfahrungen mit hat, das würde mich interessieren. Und ich denke, jetzt sind wir mit einer Stunde Podcast-Folge auch heute mal wirklich pünktlich.
Voll gut.
Richtig, fast auf die Sekunde pünktlich. Peter, nochmal danke für den Gedankenanstoß.
Sehr gerne.
Ja, von meiner Seite auch vielen Dank. Ich finde das schön, wenn wir hier zu dritt sind. Also es ist irgendwie hat das was. So mit den Usern direkt so. Ich finde es irgendwie angenehm.
Ja, danke für die Einladung.
Ja, gerne. Genaue Planung, weitere Planung von deinem Beckenaufbau machen wir so. Ne? Also unabhängig jetzt hier vom Podcast natürlich. Ja. Aber ich denke, es war auch schon eine ganz coole Idee für diese Folge, zumal auch diese Podcast-Folge 1 dann noch relativ nah jetzt dran ist. Die passt da ja schon ganz gut rein. Ja, damit würde ich sagen, sind wir mal wieder durch. Ich bedanke mich nochmal, Peter, Dominik.
Sehr gerne.
Wir überlegen uns Themen für nächste Woche und sagen bis dahin tschüss zusammen und macht's gut.
Tschüss. Ciao. Nach draußen.